Wie schon angekündigt, befinden wir uns in einer Predigtreihe und es geht um den Psalm 23, der eben ja auch schon so schön gelesen worden ist. Wir haben vor 2 Wochen mit den ersten beiden Versen dieses Psalms angefangen und ich möchte kurz zusammenfassen, was so die Kernpunkte waren, die wir aus diesem Psalm rausgezogen haben, damit wir alle auf dem gleichen Level sind. Wir haben gesehen, dass der Psalm von David geschrieben wurde, das heißt von einem Hirten. Er weiß also ganz genau, wovon er spricht. Wir haben aber auch festgestellt, dass der Psalmist sich komischerweise nicht mit dem Hirten identifiziert, sondern mit dem Schaf. Gott ist der gute Hirte und Gott möchte dein guter Hirte sein. Du kannst Teil seiner Herde werden, indem du den Hirten als deinen Herrn annimmst. Dem Hirten, den du vertrauen kannst, der für dich sorgt, der dir Ruhe gibt, der dir nahe kommt und der dir begegnet, der dich führt und der dich leitet, der dich reinigt und der dich immer wieder zu frischen Quellen, zu frischen Wassern führt. Hört sich gut an, oder? So ein Hirte. Das genau, das beschreibt auch der Psalmist in Vers 3, denn es geht weiter und da steht, er erquicket meine Seele. Dieses Gute, dieses Freudige erfüllt den Psalmisten komplett. Es sprudelt so gefühlt raus aus ihm, diese Freude über diesen guten Hirten. Und wir lesen weiter, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Jeder Hirte hat ein Hilfsmittel, einen ständigen Begleiter, seinen Hirtenstab. Da sehen wir ein Bild von diesem Stab, wie er klassischerweise aussieht. Und mit diesem Stab führt er die Herde. Der Hirte geht vorweg und er animiert die Leitschafe, durch sanftes Antippen oder Antreiben mit ihm zu gehen. Und alle anderen Schafe folgen dann. Mit diesem Stab, mit diesem Werkzeug hält er die Herde zusammen. Wie ich letztes Mal in dieser Predigt schon erwähnt habe, haben Schafe nicht unbedingt das beste Sehvermögen. Und zusätzlich neigen sie dazu, sich auf diese 2 Quadratmeter direkt vor ihnen zu konzentrieren. Also so von einem Grasbüschel zum nächsten saftigen Grasbüschel und zum nächsten. Und so kann es passieren, dass das Schaf plötzlich hochguckt und es ist kein Hirte mehr zu sehen und keine Herde mehr zu sehen und es fühlt sich komplett alleine, verwirrt, guckt es sich um mit seinem 13 Meter Sichtfeld und weiß nicht mehr wohin. Kennst du vielleicht diesen Moment, wo du plötzlich in deinem Leben aufschaust und denkst, wie konnte es so weit kommen? Wie bin ich überhaupt hergekommen? Wo ist mein Weg? Wo ist meine Richtung? Wo ist meine Orientierung? Das Schaf ist vom rechten Weg abgekommen. Und auch wir, glaube ich, kennen diese Situation in unserem Leben, wo wir das Gefühl haben, wir haben irgendwie unseren Weg verloren. Unseren Hirten verloren, der doch das Gute für uns möchte. Der Hirte nutzt den Stab, um den Schafen Grenzen aufzuzeigen, um sie beisammen zu halten, um sie bei ihm zu halten, um ihm, dem Schaf, eine neue Richtung zu geben, die Richtung zu korrigieren, in die es läuft. Also der Hirtenstab ist total entscheidend als Werkzeug für den Hirten. Und wenn ein Schaf zu weit weggekommen ist, sodass Antipp nicht mehr reicht, dann haben wir diesen Bogen in diesem Stab gesehen, in dem der Hirte dann den Bogen um den Kopf des Schafes legen kann, um es wieder ranzuziehen. Und wenn du jetzt denkst, ja, du redest immer vom guten Hirten, aber genau das ist der Punkt, wo so kenne ich Gott, der Grenzen aufzeigt, der mich in die richtige Richtung zerrt, der mir irgendwie mich einschränkt durch die Regeln, die er mir gibt, dann sage ich dir, ein schlechter Hirte. Und auch da haben wir den Text heute schon im Gottesdienst gelesen. Ein schlechter Hirte, der Mietling, dem ist es egal. Der schert sich nicht um die Schafe, wenn ein Schaf vom Weg abkommt, wenn es sich von der Herde entfernt und auf einmal der Gefahr ausgesetzt ist, von wilden Tieren erlegt zu werden. Der Gefahr ausgesetzt ist, von der Klippe zu fallen. Denn es sieht es ja nicht. Gott ist anders. Er sieht dich und du bist ihm wichtig. Jedes einzelne Schaf ist ihm wichtig. Und er wünscht sich, dass du bei ihm, bei seiner Herde in Sicherheit bleibst und den Weg nicht verlierst. Es ist so ein bisschen wie bei Eltern und seinen Kindern oder ihren Kindern. Man setzt manchmal Grenzen aus Liebe, wie so Leitplanken am Straßenrand, die so die Gefahrenzone abschirmen. Wir brauchen den Hirten, der den Überblick hat, der den Horizont sieht, denn mit unseren 13 Metern kommen wir nicht weit. Wir brauchen den Hirten, der den richtigen Weg kennt, der weiß, welche Wege sicher und begehbar sind, der uns sicher ans Ziel bringt. Und wir lesen Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Zum Verständnis, der Stecken ist ein zweites Werkzeug des Hirten, ist ein bisschen kürzerer, kräftigerer Stock. Was ist das dunkle Tal? Das finstere Tal ist hier und jetzt. Unsere Welt, deine Nöte und Ängste. Vielleicht gerade auch die Corona-Situation. Was ist deine dunkle Schlucht? In einer dunklen Schlucht kann es passieren, dass wir uns schnell alleine fühlen. Denn die Dunkelheit und die Angst macht uns blind für die Menschen, die vielleicht sogar noch um uns herum sind. Und diese Angst macht es möglich, dass sich Lügen einschleichen können in unseren Kopf und in unser Herz. Und wir beginnen, diesen Lügen zu glauben. Lügen wie, Gott liebt mich gar nicht, er schert sich nicht um mich. Denn wenn er wollte, dann würde er mich doch aus dieser Misere rausholen. Wenn ich ihm nur wichtig genug wäre, und scheinbar bin ich das nicht, weil es passiert ja nichts, dann würde Gott doch mit mir reden, dann würde ich ihn doch bei mir spüren, dann würde doch dieses dunkle Tal aufhören. Es geht an unsere Identität. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Es ist die Identifikation mit unserer Herde, ist auf einmal nicht mehr da, mit unserem Hirten. Und wir werden wütend auf Gott und wir fangen an zu rebellieren. Wenn Gott sich nicht um mich schert, dann schere ich mich auch nicht um Gott. Dann brauche ich das nicht. Und wir versuchen, eigene Wege zu gehen. Wir sind verletzt. Warum tut Gott nichts? Warum schweigt mich Gott an? Und dann kommt diese zweite Lüge, die Platz und Raum gewinnt in uns. Jetzt, nachdem wir rebelliert haben, nachdem wir Mist gebaut haben, nachdem wir Gottes Wege beiseite geschoben haben und unsere eigenen Wege gehen, jetzt, spätestens jetzt, kann uns Gott nicht mehr brauchen. Unsere Berufung, unsere Bestimmung wird angegriffen. Wem diene ich? Wem bin ich treu? Was ist das Ziel meines Lebens, der Sinn meines Lebens? Und letztlich kommt diese tiefe Angst, diese Furcht, diese Unruhe, vielleicht sogar diese Panik. Und das dunkle Tal verfolgt uns bis in den Schlaf und hält uns vielleicht sogar wach. Und diese dritte Lüge gewinnt Raum in uns. Es gibt keinen Ort, wo ich sicher wäre, wo ich hinfliehen könnte, egal wo ich bin, egal ob ich wach bin, egal ob ich schlafe. Dieses dunkle Tal ist immer noch da. Und ich bin dem schutzlos ausgeliefert, dieser Situation in meinem Leben. Letztlich geht es um die Frage, bin ich gerettet oder bin ich verloren? Kennst du diese Gedanken, kennst du diese drei Lügen, die sich vielleicht in unterschiedlichster Art und Weise und Intensität in unseren Kopf und unser Herz einschleichen, wenn wir durch solche Wüstenzeiten, durch solche dunklen Täler, durch solche schwierigen Situationen in unserem Leben gehen? Diese drei Punkte, Identität, Berufung und diese Frage, gerettet oder verloren, sind die drei Fragen, die drei Punkte, mit denen ein Leben und letztlich ein Mensch steht oder fällt. Das sind die Pfeiler, auf denen wir stehen. Und das sind die Punkte, die in Krisen und in dunklen Tälern in deinem Leben angegriffen werden. Das Volk Israel erlebt es ganz ähnlich. Sie waren von Gott aus der Sklaverei in Ägypten geführt worden und wurden von ihm selbst als Wolkensäule bei Tag und als Feuersäule bei Nacht geführt, wie die Herde von seinem Hirten. Doch nun rollt dieses dunkle Tal von hinten an. Die Ägypter kommen mit Streitwegen und verfolgen dieses Volk und wollen es zurückholen. Und auf der anderen Seite von dem Volk, auf das sie zugehen, ist das Meer. Sie sitzen also in der Klemme, eingeschachtelt zwischen zwei auswegslosen, eingrenzenden Situationen. Und was passiert mit diesem Volk? Sie sagen, sind wir nicht Sklaven in Ägypten gewesen? War es dort nicht viel besser? Sie zweifeln an ihrer Identität als Gottes freies Volk. Und sie überlegen, zurückzugehen nach Ägypten, in die Sklaverei. Sie zweifeln an dieser Berufung, an ihrer Bestimmung, die Gott ihnen gegeben hat, in dieses neue, versprochene Land zu ziehen. Und sie werden befallen von dieser tiefen Angst. Sie sagen, wir sind verloren, niemand kann uns mehr helfen. Wir sind den Ägyptern schutzlos ausgeliefert. Also die Frage, gerettet, beziehungsweise bin ich gerettet oder verloren, kommt zutage. Auch hier halten diese drei Lügen Platz und Raum, ihre volle Wirkung zu entfalten und diese Angst zu sehen. Wie komme ich also aus diesem dunklen Tal heraus? Indem ich die Lügen als solche entlarve und sie Wahrheiten gegenüberstelle. Der Psalmist ist sich sicher, mein Hirte ist da. Er führt mich sicher durch das Tal. Mein Hirte ist mein Hirte. Das heißt, ich mache mir meine Identität bewusst. Ich bin sein Schaf und Gott ist mein Hirte. Ich bin sein Kind. Ich gehöre zu seiner Herde. Ich hatte bei der letzten Predigt diese gelben Marken an den Ohren der Schafe erwähnt, mit denen sie gekennzeichnet sind, die ein Zeichen sind, welchem Hirten sie gehören und zu welcher Herde sie gehören. Indem ich sage, Gott ist mein Hirte und ich bin sein Schaf, ich bin sein Kind, so wie der Psalmist das hier tut, mache ich mir meine Identität bewusst, mache ich mir meine gelbe Marke bewusst, die ich trage. Ich erinnere mich im dunklen Tal an meine Identität, an meine Zugehörigkeit. Und auch andere Verse in der Bibel entkräften diese Lüge, Gott liebt mich nicht, ich gehöre nicht dazu. Und diese Frage nach der Identität. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Hier wird unsere Identität beschrieben. Wir sind Auserwählte Gottes. Wir sind das heilige Volk Gottes. Wir sind sein Eigentum. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Deine Identität ist, geliebt zu werden von dem Schöpfer dieser Welt. Oder wie es Psalm 23, Vers 4 ausdrückt, an seiner Seite fürchte ich kein Unglück. An seiner Seite, du bist nicht alleine, du bist geliebt und du bist ein Kind Gottes. Das ist deine Identität. Und wenn wir anfangen, diese Identität neben diese Lüge zu stellen, dann erblasst diese Lüge. Weil diese Wahrheit so stark ist und so tief ist. Verrückt, wie stark und wie mutig dieses von Natur aus so ängstliche Schaf doch plötzlich wirkt, oder? Wenn es in dieser Identität, in dieser Sicherheit, in ihrer Identität blüht. Die zweite Lüge war, Gott könne dich nicht gebrauchen. Es nagt an deiner Berufung. Und auch diese Lüge werden dich heute mit dir entkräften. In Römer 11, Vers 29 lesen wir, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Gott hat Gaben in dich hineingelegt. Gott hat einen Sinn für dein Leben in dich hineingelegt. Es ist alles da und Gott bereut es nicht. Gott nimmt es dir nicht wieder weg, es gehört dir. Und Gott möchte, dass du die Berufung deines Lebens ausfüllst. Gott hat einen Plan mit dir, einen guten Plan. Und in Epheser 2, Vers 10 lesen wir, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott hat Dinge für dein Leben vorbereitet. Und diese guten Taten, die er vorbereitet hat, sollst du ausführen. Das ist deine Berufung. Er hat einen Weg für dich vorbereitet, den du gehen kannst. Und diese Berufung steht fest. Und ich finde es so ermutigend, wie leicht es doch ist eigentlich, diese Berufung zu leben. Denn wie wir hier lesen, steht hier, Gott hat alles vorbereitet. Früher war es öfter mal so, dass meine Eltern später von der Arbeit wiederkamen als ich von der Schule. Und dann mussten wir alleine kochen. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, ja, ne, du musst alleine kochen. So was das aber im Umkehrschluss bedeutet hat, es war alles vorbereitet. Ich kam von der Schule nach Hause, der Topf stand schon auf dem Herd. Die Zutaten waren schon rausgesucht. Teilweise waren sie schon abgewogen. Ich musste eigentlich alles nur noch zusammenschmeißen und fertig. Es war alles vorbereitet. Gott hat einen Plan mit dir und er wünscht sich von Herzen, dass du diesen Plan, deine Berufung ausfüllst und dass du in ihr aufblühst. Dein Leben hat einen Sinn, dein Leben hat ein Ziel. Es gibt Licht am Ende des dunklen Tals und Gott möchte dich, ja, dich gebrauchen. Und wenn du jetzt immer noch denkst, ja, also das mag ja für manche Leute gelten, aber für mich kann man nicht gebrauchen. Ich bin so kaputt. Ich habe so viele Schwächen. Ich weiß gar nicht, wo meine Stärken liegen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann möchte ich dir jetzt einen Text vorlesen, der aus einem Video kommt und ich finde den so eindrucksvoll. Da werden Leute beschrieben, die Gott gebraucht hat. Und diese Geschichten stehen in der Bibel. Und da heißt es, Noah war betrunken, Abraham war alt, Isaak war ein Träumer, Jakob war ein Lügner, Gideon hatte Angst, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia war zu jung, David hatte eine Affäre, Elia war ein Selbstmordkandidat, Jona lief weg vor Gott, Johannes war selbstgerecht, die Jünger schliefen im Gebet ein, Martha macht sich immer um alles Sorgen. Maria war zu faul, Maria Magdalena war besessen, die Samariterfrau schlief ständig mit anderen. Petrus war impulsiv, Markus hatte aufgegeben und Lazarus war tot. Wenn Gott alle diese Menschen gebrauchen kann und konnte, dann sicherlich auch dich. Die dritte Lüge: Bin ich gerettet oder bin ich verloren? Auch hier, ich weiß, ich haue euch jetzt viele Verse um die Ohren, aber das sind biblische Wahrheiten, die feststehen. Wir lesen in Römer 8, Vers 37 bis 39, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und im Psalm 139, Verse 9 bis 10. Nehme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Nichts, rein gar nichts kann dich von der Liebe Gottes und seiner Rettung trennen. Nicht mal deine eigenen Zweifel. Er ist bei dir, wohin du auch gehst. Also diese Gedanken, ich kann nirgendwo hin fliehen, sind eine Lüge. Du kannst zu Gott fliehen. Er ist da und seine Gegenwart ist viel, viel stärker als dein finsteres Tal. Und wir sehen, dieses Gott ist immer bei dir, auch in der Geschichte von Israel, die ich angefangen hatte zu erzählen. Die Ägypter kommen und die Israeliten sind panisch vor Angst. Und auch hier beweist Gott seine Treue und rettet sie aus dieser Klemme. Das Meer teilt sich und das Volk zieht hindurch. Und immer wieder kommen sie in ihrer Geschichte, auf ihrer weiteren Reise in schwierige Situationen. Sie wandern 40 Jahre lang durch die Wüste. Doch die Feuer- bzw. die Wolkensäule, die vor ihnen herzog, verschwand nie. Gott war immer bei ihnen, in jeder einzelnen Sekunde, in jeder einzelnen Situation. Selbst als die Israeliten gegen Gott rebellierten, und das taten sie oft, ihr könnt es nachlesen, sie zweifelten an Gott, sie wendeten sich gegen Gott und trotzdem war Gott immer bei ihnen, immer. Egal, was passiert. Und Gott ist auch immer bei dir, egal, was passiert. Denn er ist dein guter Hirte. Und das alles sind Wahrheiten. Wahrheiten, die ich manchmal nicht fühlen kann, nicht spüren kann, die ich nicht sehe. Die vielleicht außerhalb meiner Vorstellung liegen, aber trotzdem sind sie wahr. Und Wahrheit ist unveränderlich, unabhängig von äußeren Umständen. Das heißt, sie bleiben Wahrheiten, egal was passiert, also auch in deinem finsteren Tal. Der Hirtenstab ist noch für eine andere Sache gut, als bloß zu leiten oder Grenzen zu setzen. Mit ihm ermutigt Gott, also Gott bzw. der Hirte die Schafe. Manchmal nutzt er ihn, um seinen Schafen leicht über den Rücken zu streicheln, um es zu ermutigen. Und ein anderes Mal setzt er ihn ein, um ein angekratztes, besonders ängstliches Schaf ganz nah an sich heranzuziehen und es direkt neben sich laufen zu lassen. So nah, dass es seine Nase an seinem Bein reiben kann. Jedes Schaf soll merken, ich werde vom Hirten gesehen. Du wirst vom Hirten gesehen. Und er zieht dich, wenn du es brauchst, ganz nah an sich heran. Und du darfst seine Nähe spüren. Wenn wir durch dunkle Täler in unserem Leben wandern. Und wir werden in unserem Leben durch dunkle Täler wandern. Und vielleicht fühlt es sich für dich gerade so an, dass du mitten in so einem finsteren Tal bist. Dann brauchen wir unseren Hirten, der uns führt und der uns ermutigt, der uns stärkt und dessen Zusagen wir festhalten können, für uns annehmen können, verinnerlichen können. Und die diese Lügen verdrängen, die unser Licht sind in diesem finsteren Tal und die uns eine Perspektive geben, auf die wir zugehen können. Und wenn du in diesem finsteren Tal gerade steckst, dann möchte ich dich ermutigen, gerade in der nächsten Woche, suche die Nähe deines Hirten. Suche in der Bibel nach Wahrheiten, nach diesen Zusagen und setz sie deinen Gedanken, deinen selbstzerstörerischen Gedanken entgegen. Lass diese Wahrheiten volle Kraft entfalten und diese Lügen verdrängen, die wir so oft glauben. Du bist geliebt, du bist geliebtes Kind Gottes, das ist deine Identität und du hast eine Berufung. Gott gebraucht dich, möchte dich gebrauchen, wenn du dich gebrauchen lässt. Und du bist gerettet und niemand, keine Macht auf dieser Welt vermag es dir, diese Rettung zu nehmen. Und wir dürfen diese Wahrheiten spüren in der Nähe unseres Hirten. Und wir dürfen uns trösten lassen, so wie der Psalmist das schreibt, von seinem Stecken und Stab.